Guten Morgen. Kann man mich hören? Gut. 24 Stunden, die die Welt veränderten, ist unsere Predigtreihe. Und wir kommen heute zum vierten Thema. Es heißt der Spott und die Verurteilung. Drei Predigten haben wir schon gehört. Und ich zeige einfach nochmal die Folie, die Philipp schon letztes Mal gezeigt hat. Wir schauen uns die Stationen Jesu an diesem letzten Tag seines Lebens an und wir haben begonnen hier unten im Garten Gethsemane seinen Kampf darum, den Willen des Vaters zu tun und dann seine Verhaftung. Das war die erste Station und dann geht es hoch ins Haus des Kaiphas zu dem jüdischen Verhör. Jesus wird vor den Hohen Rat gestellt, vor die Hohen Priester und vor die Ältesten und er wird angeklagt. Und dann reichen sie ihn weiter in die Burg Antonia zu Pontius Pilatus ins Prätorium. Wir haben davon das letzte Mal gehört, wie Jesus dann vor Pilatus steht, wie es zu einem Gespräch kommt. Und wir werden genau an dieser Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, jetzt gleich weitermachen. Bevor ich allerdings in den Text einsteigen möchte, möchte ich noch mal etwas ganz kurz und grundlegend sagen zu einem Thema, das mich ganz neu froh gemacht hat in den letzten 2-3 Wochen. Es kommt immer wieder, jetzt ist es wieder da, ich möchte es euch einfach kurz weitergeben, und zwar die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Wir haben im Moment einen Alpha-Kurs bei uns in der Gemeinde laufen, einen Kurs für suchende und fragende Menschen. Und wir haben unter anderem an einem dieser Abende das Thema die Glaubwürdigkeit, die Zuverlässigkeit des Neuen Testamentes gestreift. Und haben einfach den Leuten ein Stück vor Augen gestellt, wie ungeheuer zuverlässig uns die Dokumente des Neuen Testamentes überliefert sind. Und als wir dann so die Fakten ein bisschen ausgebreitet haben, ich sehe noch die Gesichter vor mir, es war einfach nur Erstaunen. Und die Leute, die Teilnehmer, einige haben gesagt, wir haben das noch nie gehört, wie glaubwürdig das Neue Testament zum Beispiel im Vergleich zu anderen antiken Dokumenten ist. Mich hat es enorm gefreut, aber warum sage ich das hier an dieser Stelle, heute Morgen, in dieser Predigt? Es hat einen einfachen Grund. Auch in unserem Text tritt eine Person auf, von der lange Zeit angezweifelt worden ist, dass sie überhaupt gelebt hat. Es geht um Pilatus. Wissenschaftler haben lange Zeit angezweifelt, dass Pilatus wirklich gelebt hat. Und da er nur wirklich in den Evangelien bezeugt ist, war natürlich sofort der Angriff da auf die Bibel. Ist sie wirklich zuverlässig? Und dann, 1961, hat man diesen Fund gemacht, eine Inschrift. Hier könnt ihr sehen, man sieht es wahrscheinlich von vorne schlecht, der Name Pilatus erscheint vollständig und hier noch Ius von Pontius. Und es ist eine Inschrift, die für die Wissenschaft eindeutig belegt, Pontius Pilatus hat gelebt, und zwar genau in Caesarea, wie die Bibel es sagt, und genau in der Zeit, die die Bibel angibt. Und ich muss sagen, das ist keine Grundlage für meinen Glauben, aber es freut mich einfach. Ich freue mich manchmal diebisch, wenn ich sowas höre, weil es einfach ein Stück, ein Zeichen dafür ist, die Bibel ist wirklich glaubwürdig. Und sie ist glaubwürdig in allen Bereichen, zu der sie sich äußert. Nicht nur, wenn es um Personen geht, sondern auch, wenn es um dein und mein Leben geht, wenn es um das Wesen Gottes geht. Die Bibel enthält die Software, die 1:1 zur Hardware unseres Herzens passt. Und deshalb ist es so gut, dass wir Gottes zuverlässiges Wort immer wieder neu hören und aufnehmen. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam unseren Text lesen. Er steht im Johannesevangelium im 19. Kapitel, ab Vers 1. Wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, ist es sehr gut, wenn ihr dort mitlest, ansonsten ist der Text vorne. Johannes Kapitel 19, Vers 1. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: Es lebe der König der Juden! und sie schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn selbst, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbatha hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euren König. Doch sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König, soll ich kreuzigen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Es ist eine grauenvolle Szene, die sich da vor unserem inneren Auge entfaltet. Es stößt die ganze Gewaltbereitschaft, der ganze Hass auf diesen Menschen, Jesus von Nazareth, der von sich behauptet hat, dass er Gottes Sohn ist. Und wir wollen das wirklich zur Kenntnis nehmen. Was sich da abspielt, das darf ruhig ein Stück an uns rankommen. Es ist wirklich grauenvoll. Aber über all dem, was sich jetzt noch mehr als in den vorigen Stunden dieses letzten Tages Jesus zusammenbraut, über all dem steht, Gottes Plan, er erfüllt sich. Es ist grauenvoll, nichts wird davon weggenommen. Und auch für Gott selbst, für den Vater und für seinen Sohn, ist es grauenvoll, was hier geschieht. Es ist auch nicht wegzunehmen dadurch, dass man sagt, ein Plan erfüllt sich. Aber während wir Mühen haben, in diesem Grauen überhaupt irgendeinen Sinn zu erkennen, hat Gott den Blick für das Ganze. Es erfüllt sich mitten in diesem Leid der Plan Gottes. Pilatus liefert Jesus an die Folterknechte aus. Das waren Profis, wenn es um Folter geht. Und sie haben ihre Arbeit wirklich gut gemacht, professionell. Viele sind vor der Kreuzigung schon bei der Geißelung gestorben. Jesus wird gegeißelt, ihm wird die Dornenkrone aufs Haupt gedrückt, ein Purpurmantel wird ihm umgehängt. Er wird vor die Soldaten gestellt. Sie schreien ihn an, spotten ihn an und rufen, heil dir, du König der Juden. Sie nehmen den Stab weg, den sie ihm gegeben haben, schlagen ihn auf den Kopf, sie spucken ihn an. Nochmal, grauenvoll und doch erfüllt sich Gottes Plan. 800 Jahre vor genau dieser Situation der Geiselung schreibt der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor den Schmähungen und Speichel. Und an anderer Stelle, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Gott schenkt Prophetie. Punktgenaue Voraussage, damit wir erkennen können, in dieser Welt, mitten in dieser Not und dem Elend, dass er da ist und dass er zum Ziel kommt. Dass er seinen Plan erfüllt. Das ist keine wissenschaftlich-statistische Prognose. Es könnte sein, dass meine Striemen eure Heilung sind, sondern 800 Jahre zuvor niedergeschrieben. Der Sohn Gottes, er wird ausgepeitscht werden, er wird verspottet werden, er wird geschlagen werden und darin liegt Heilung für uns. Gott hatte einen Plan, er kommt ans Ziel. Das Leben Jesu in den letzten Stunden läuft ihm nicht aus dem Ruder. Und genauso ist es mit deinem und meinem Leben im Kleinen. Es läuft Gott nicht aus dem Ruder. Das Problem ist, in unserer ungleich kleineren Not, die wir haben, die Gott sehr ernst nimmt, verlieren wir den Blick fürs Ganze. Wir zweifeln daran, dass Gott noch einen Plan hat. Aber das Leben Jesu macht deutlich, durch die größte Tragik und Not hindurch kommt Gott zu seinem Ziel. Ich weiß in meinem Leben, dass es mir oft nicht reicht, dass ich das nur in der Bibel lese. Ich muss es mir von anderen dann zurufen lassen. Stefan, im Namen Jesu, das, was du jetzt durchmachst, Gott ist dabei. Und so lässt Gott durch Jesaja schon Jahrhunderte zuvor Menschen zurufen, Gott ist dabei, wo es am dunkelsten wird. Und aus Dunkelheit kann er Licht machen. In dreiseitigem Einvernehmen, nämlich im Einvernehmen Gottes des Vaters, des Sohnes Jesu und des Heiligen Geistes, wird der Plan beschlossen. Was ist das Motiv? Das Motiv ist Liebe. Was ist das Ziel? Einen Rückweg, einen Ausweg aus der Gefangenschaft der Gottesferne hin zurück in die Beziehung zu Gott. Und die Bibel sagt, Beziehung zu Gott, die hier beginnt, ist ewiges Leben. Das ist der Plan, das Motiv und das Ziel. Und genau das Gleiche möchte Gott in deinem und meinem Leben tun. Und es läuft ihm einfach nicht aus dem Ruder. Egal, was im Moment aktuell in deinem Leben dran ist. Ich würde mich nicht wagen, wenn Krankheit, Krebs, wenn irgendein Trauerfall, wenn alles Mögliche in unserem Leben da ist, ganz schlagartig. Ich würde mich nicht wagen, irgendetwas da hinein zu sagen, in die Richtung. Und es macht trotzdem einen Sinn. Ich ziehe mich nur zurück auf das, was Gott sagt. Ich bin dabei. Und auch wenn du es jetzt nicht verstehst, ich komme mit deinem Leben ans Ziel. Das ist das Erste, was wir ganz deutlich festhalten sollen, jetzt, wo es immer dunkler wird, auch um Jesus. Gottes Plan erfüllt sich. Ja, und dann, nachdem Jesus verspottet worden ist an deiner und meiner Stelle, der Spott, den er dort ausgehalten hat, und diese Qual der Vereinsamung aufgrund unserer Sünde, es ist der Spott und die Vereinsamung, die wir eigentlich hätten tragen müssen. Und nachdem Jesus diesen ersten Anlauf, den Vorhof der Hölle, durchgestanden hat, führt Pilatus ihn vor die Volksmenge. Und er tritt hinaus und er bringt Jesus mit vor diese Menge von Menschen. Und er sagt, seht ihn euch an, den Menschen. Siehe, der Mensch. Und ich bin überzeugt, dass Pilatus in dem Moment viel mehr zum Ausdruck gebracht hat, als er überhaupt mit seinen Worten, als er überhaupt erahnt hat. Er wollte Jesus vielleicht zeigen, als einen Menschen, mit dem man Mitleid haben muss. Denn Pilatus wollte Jesus freisprechen. Aber Pilatus reißt sozusagen ein Panoptikum, eine Zusammenschau auf, was Menschsein bedeutet. Und er zeigt quasi, alle, die hier stehen, das ist der tiefere Sinn, inklusive Pilatus selbst, er, Jesus, die Priester, die Soldaten, das Volk, sie alle drücken auf ihre Art und Weise aus, was Menschsein ist. Was ist dieses Menschsein? Siehe, der Mensch. Zwei Linien werden deutlich. Die eine Linie ist, Menschsein wird deutlich in dieser Szene, wie es nie von Gott gedacht war, ein Menschsein ohne Gott. Menschsein verkrebst. Menschsein ein Stück völlig verzerrt. Menschsein ohne Gott entstellt durch Sünde. Und auf der anderen Seite, im Angesicht Jesu, Menschsein, wie es von Anfang an gedacht war, in der Beziehung zu Gott. Siehe, der Mensch. Jesus ist der Kenner des Menschen und des menschlichen Herzens. Er hat einige Zeit zuvor gesagt, im Matthäusevangelium, eine glasklare Diagnose, was in unserem Herzen drinnen ist. Er sagt, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Und Jesus beschreibt damit den inneren Zustand jedes Menschen. Jesus sagt, in eurem Herzen ist das Gen der Sünde. Und dieses Gen der Sünde wird sich ausleben. Es lebt sich aus. Es breitet sich aus. Und in diesen letzten 24 Stunden wird beides, beide extremen Möglichkeiten von uns Menschen, sie werden deutlich polarisiert. Jesus in seinem Entschluss ans Kreuz zu gehen, der absolut Unschuldige, der Sünde nicht kannte, er bringt einfach ans Licht, was wirklich in unserem Herzen ist. Auch in der Szene, in der wir uns gerade befinden. Wie sieht dieses Menschsein ohne Gott aus? Und es ist ein Blick in dein und mein Herz. Ich möchte es ganz kurz aufreißen an den Personen, die da auftreten. Da ist Pilatus. Pilatus, er ist die eigentlich tragische Figur in dieser Szene. Warum? Pilatus ist der Einzige, der neben Jesus wirklich weiß in dieser Situation, was die Wahrheit ist. Ganz bewusst. Er, der Jesus fragt, was ist Wahrheit? Er weiß, was die Wahrheit ist. Pilatus weiß, dass Jesus unschuldig ist. Er möchte ihn freisprechen. Er möchte, dass Jesus freikommt. Man muss Pilatus zugutehalten, dass er nicht den ganz einfachen Weg gegangen ist. Er war nicht einer, der gesagt hat, kurzen Prozess mit Jesus, dann habe ich meine Ruhe, es gibt keinen Aufstand und die Juden sind zufrieden. Nein, das hat er nicht gemacht. Er lässt sich auf eine Begegnung mit Jesus ein. Und er spürt, Jesus ist unschuldig. Er kennt die Wahrheit und er kennt darüber hinaus noch eine andere Wahrheit. Er kennt die Motive der hohen Priester und der Ältesten. Im Matthäusevangelium heißt es, Pilatus wusste, warum sie an ihn überliefert hatten, nämlich aus Neid. Pilatus wusste das. Und Pilatus durchlebt das, was Paulus im Römerbrief schreibt. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich hasse, das tue ich. Obwohl Pilatus es will, ist er nicht in der Lage, wirklich den Freispruch für Jesus zu erwirken. Ich beschränke mich jetzt natürlich auf das, was vor Augen ist. Gottes Plan erfüllt sich im Hintergrund. Gott kommt trotzdem über diesen Pilatus zu seinem Ziel. Aber Pilatus selbst, er ist nicht in der Lage, das, was er als wahr und richtig erkennt, umzusetzen. Und das ist Sünde. Und interessanterweise, in diesem ständigen Hin und Her, viermal geht Pilatus raus. Es ist wie in einem griechischen Drama, da ist Bewegung, wie in mehreren Akten. Er geht raus, er geht wieder rein. Er hört Anklagen und dann geht er zu Jesus und redet mit Jesus darüber. Und dann kommt die Situation in unserem Text, wo die Juden sagen, er muss getötet werden nach unserem Gesetz, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Und Pilatus läuft rein und geht zu Jesus und fragt ihn, wer bist du eigentlich? Woher kommst du eigentlich? Jesus gibt keine Antwort. Und dann konfrontiert Jesus Pilatus mit der Machtfrage. Pilatus sagt zu Jesus, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizusprechen oder dich kreuzigen zu lassen? Und Jesus sagt, du hättest nicht die Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Satz für mich. Jesus sagt, der, der mich dir überliefert hat, er hat größere Schuld als du. Das finde ich hochinteressant. Der, der angeklagt ist, klagt hier indirekt Pilatus an und sagt, du bist schuldig. Du hast zwar weniger Schuld als der hohe Priester, der mich dir überliefert hat, aber du bist schuldig. Und interessanterweise reagiert Pilatus nicht so, dass er sagt, so und jetzt reicht's mir, jetzt kann Jesus ans Kreuz, sondern er tritt nochmal hinaus und will nochmal, dass Jesus freigelassen wird. Pilatus kennt die Wahrheit, aber er kann sie nicht umsetzen. Woran scheitert Pilatus? Was ist sein Motiv? Dass er letzten Endes versagt und nicht der Wahrheit gemäß handelt. Die Juden packen ihn am wunden Punkt, sie werfen ihm vor und sagen, wenn du den durchgehen lässt, wenn der freikommt, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Des Kaisers Freund war ein Ehrentitel. Es war eine ganz besondere Stellung, die ein Mensch bekommen hat, zugesprochen vom Kaiser, ein Privileg. Und Pilatus wollte auf keinen Fall dieses Privileg verlieren. Pilatus scheitert an der Wahrheit, dass in dieser Welt zur Wahrheit zu stehen seinen Preis hat, dass es etwas kostet. Er steht so lange zur Wahrheit, wie es ihm persönlich nichts kostet. Und in dem Moment, wo er spürt, es wird eng, scheitert Pilatus. Das ist ein Blick in unser Herz. Ich bin von mir aus nicht bereit, für die Wahrheit eines anderen einzustehen. Vielleicht noch für meine eigene, aber nicht für die eines anderen. Und Pilatus war es auch nicht. Dann die führenden Priester. Was war ihr Motiv? Ich habe es schon genannt, die Bibel selbst nennt es. Es ist Neid. Ihr Motto ist Macht um jeden Preis. Ich will Einfluss haben. Das ist in unserem Herzen drinnen. Wir wollen Einfluss nehmen und wir wollen auf keinen Fall Einfluss verlieren. Neid, Dynamit in unserem Herzen. Sie sagen, was sollen wir machen? Dieser Mann tut viel aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Und dann wäre es aus mit ihrem Einfluss, mit ihrer Macht. Und deshalb muss Jesus weg. Sie lehnen den König der Könige ab. Sie wollen, dass er ans Kreuz geht, damit ihre Macht nicht angegriffen wird. Und dann ist da die Volksmenge. Lauter Menschen in einer Masse, die nicht auffallen möchten. Ihr Motto ist bloß nicht auffallen. Um keinen Preis. Eine Woche zuvor haben sie Hosianna gerufen. Heil dir. Eine Woche später kreuzige ihn. Als Jesus eingezogen ist, haben sie ihm zugejubelt. Jetzt wollen sie ihn ans Kreuz bringen. Und dann ist noch eine ganz kleine Gruppe, die in unserer Szene fehlt, die ist gar nicht erwähnt. Ist nicht im Vorhof. Aber irgendwie gehört sie doch dazu. Nämlich die Anhänger Jesu. Wo sind die eigentlich? Jetzt könnte man sagen, wenn es eng wird, dann fehlen sie, die Christen. Ist aber nicht immer so. Aber hier war es so. Jetzt, wo es richtig eng wird, ist keiner mehr da. Im Hof von Kaiaphas waren zumindest noch zwei. Petrus und Johannes. Petrus hat Jesus dann dreimal verleugnet. Jetzt ist niemand mehr da. Vielleicht ist es einfach auch ein Sinnbild dafür, dass wenn es wirklich hart auf hart geht, dann steht nur noch Jesus. Nicht wir, dann steht Jesus. Und zwar für uns, an unserer Stelle. Aber was war das Motiv der Leute, die Jesus ein Stück gekannt haben, dass sie nicht da waren? Es war Angst. Es war die nackte Angst ums Überleben. Es war Angst vom Sterben. Aber nicht Angst vom Sterben generell, sondern Angst vom Sterben für einen anderen. Sie hatten Angst in diesem Geschehen um Jesus, um seinetwillen mit in den Tod gehen müssen, zu müssen. Und davor sind sie geflohen. Hier nochmal ganz kurz, Pilatus, ein Pragmatiker. Wahrheit so lange, wie sie mich nichts kostet. Und dann die Priester, Machterhalt. Selbsterhalt. Hauptsache nicht auffallen, das Volk und die Jünger Jesu, einfach keiner da, aus Angst. Ich möchte ein Zitat lesen von Mahaney. Ich möchte dich fragen, in den Ereignissen dieses dunklen Tages, mit wem identifizierst du dich am meisten? Lass mich dir sagen, mit wem ich mich identifiziere. Ich identifiziere mich am stärksten mit der wütenden Volksmasse, die schreit, kreuzige ihn. Sie ist es, mit der wir uns alle identifizieren sollten. Denn getrennt von Gottes Gnade würden wir alle in dieser Menge stehen und wir betrügen uns nur selbst, wenn wir anders von uns denken. Wenn du dich nicht selbst in der schreienden Masse stehen siehst, voller Feindschaft und Hass gegen das heilige und unschuldige Lamm Gottes, verstehst du nicht wirklich die Natur und Tiefe der Sünde in dir und die Notwendigkeit des Kreuzes. Wenn wir nicht erkennen können, dass keiner von uns dem hätte widerstehen können in dieser Situation, dass er nicht entweder durch Abwesenheit oder durch Anwesenheit geschrien hätte, kreuzige ihn. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir umgekehrt nicht verstehen, dass es nur die Gnade Gottes, das Geschenk ist, das er uns macht, das uns vor dem Schlimmsten im Leben bewahrt. Nur die Gnade Gottes. Und noch ein anderes Zitat. Wir können versuchen, unsere Hände von der Verantwortung zu waschen wie Pilatus. Pilatus wollte sich dann doch raushalten, schuldlos, wenigstens schuldlos irgendwie dastehen. Wir können versuchen, unsere Hände von der Verantwortung zu waschen wie Pilatus. Aber unsere Versuche werden vergeblich sein, so vergeblich wie seiner war. Denn an unseren Händen ist Blut. Das Blut Jesu. Ich möchte zum Schluss die Frage aufwerfen, was macht dann eigentlich den Unterschied? Wenn man hier die Liste nochmal kurz sieht, der Leute, die da stehen, von Pilatus über die Volksmenge, über die führenden Priester, bis hin zu der Gruppe, die eigentlich nicht da war, nämlich die, die Anhänger von Jesus waren. Was macht eigentlich den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen? Als ich vor ungefähr, das sind schon fast 30 Jahre her, auf meiner eigenen Suche war, mich neu orientiert habe, ich komme aus katholischem Hintergrund, ich habe einiges von dem, was ich verstanden habe, was Christsein bedeutet, erlebt, aber ich bin an die Grenzen gekommen, in meinem Leben und auch in meinem Glauben und ich habe mich auf die Suche gemacht. Und dann habe ich eine Begegnung gehabt mit einem jungen Mann, von dem ich wusste und auch gespürt habe, der lebt Christsein anders, irgendwas ist anders, ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe ihm dann die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn am Verhalten nicht und ich sehe ihn auch sonst nicht. Wo ist der Unterschied? Und die Antwort, die er mir dann gab, die habe ich in der Situation überhaupt nicht verstanden. Sie hat mich eher geärgert, ich konnte sie nicht einordnen. Seine Antwort war, der einzige Unterschied zwischen einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, und einem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, ist Christus selbst. Der einzige Unterschied ist die Beziehung zu Christus selbst. Es gibt keinen anderen Unterschied. Der einzige Unterschied zwischen einem Menschen, der sagt, er lebt mit Jesus, und einem Menschen, der nicht mit Jesus lebt, liegt in der Beziehung zu Jesus und in sonst nichts. Ich verstehe das heute wesentlich besser, was das bedeutet. Nach ungefähr 20 Jahren, wo ich bewusst mit Jesus leben will, weiß ich, dass die Abgründe in mir nicht kleiner geworden sind. Dieses Gen der Sünde ist nicht ausgestorben. Es ist einfach da. Und es gibt nur in der Beziehung zu Jesus die Möglichkeit, etwas dagegen zu halten. Die Gnade Gottes für mein Leben, um die Macht der Sünde durch die Beziehung zu Jesus in meinem Leben von ihm brechen zu lassen. Christen sind nicht besser, aber sie sind unendlich viel besser mit Jesus dran. Und es ist wahr, in mir selbst bin ich wirklich sündiger, wie ich jemals geglaubt habe. Aber in Christus bin ich geliebter, wie ich jemals gehofft habe. Und wenn es die Beziehung ist, die den einzigen Unterschied macht, dann habe ich mir gedacht, einfach nochmal für uns alle zur Anschauung, dass hier, wir nennen es so die geistliche Reise, einfach dieser Strahl von minus 100 bis plus 100 dazwischen, irgendwo ist jeder von uns. Minus 100 bedeutet, ich lehne wirklich Gott komplett in jeder Hinsicht ab. Ich gehe davon aus, dass niemand von uns heute Morgen hier ist, der das für sich in Anspruch nimmt. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier. Und auf der anderen Seite Jesus Christus bei plus 100. Niemand sonst ist dort, nur er. Er ist der Sohn Gottes. Er allein verwirklicht Gottes Willen, lebt ihn aus, zeigt uns, wie Gott ist. Und wir alle sind irgendwo dazwischen. Und dann gibt es diesen Punkt hier bei Null, wo einfach ein Stück ein Mensch sein Leben mit Jesus festmacht. Aber vorher gibt es viele, viele kleine Mini-Entscheidungen, die jeder von uns trifft. Er muss sie nicht nur treffen, sondern er trifft sie. Das Leben lässt uns gar keine andere Chance. Wir hören etwas ab von Jesus und wir treffen innerlich Entscheidungen. Wir gehen damit um, wir ordnen es ein. Und das große Angebot ist einfach, dass wir uns mit unseren Entscheidungen in diese Richtung bewegen dürfen. Uns ziehen lassen dürfen von Jesus, von seiner Strahlkraft, von dem, was von ihm ausgeht, von seiner Reinheit, von seiner Liebe und von seiner Bereitschaft, uns zu vergeben. Und dann kommt es irgendwann, ähnlich wie wenn zwei Menschen sagen, wir haben uns jetzt eine gewisse Zeit kennengelernt, wir sehen Schnittmengen, wir schätzen uns, wir lieben uns auch ein Stück, wir möchten heiraten und dann wird es festgemacht. Und so wächst eine Beziehung. Irgendwann wird sie dann festgemacht. Und wir sagen, ein Mensch macht sein Leben an Jesus Christus fest und er lässt sich retten, er nimmt das Angebot der Gnade Gottes an. Und dann geht es weiter, es gibt Mini-Veränderungen. Nur die Beziehung zu Jesus macht den Unterschied. Und das Großartige ist, dass er uns anbietet, immer mehr in diese Beziehung einzutauchen. Und ich möchte es noch zum Abschluss einfach auch ein Stück an euch hier drüben, die jüngere Generation, sagen. Es ist ein Riesenvorrecht, dass ihr Christsein erleben dürft. Nicht als Religion, nicht als Ärmel hoch. Und ich schaffe es irgendwie, ich muss es schaffen, damit ich bei Gott ankomme. Sondern dass ihr ein Stück einatmen dürft, Evangelium. Jawohl, es gibt in mir Dunkelheit, es gibt in mir Versagen, ich versage. Aber es gibt Gottes Gnade, die mich neu auf den Weg schickt. Und wenn ich sie annehme, dann führt selbst mein Versagen dazu, dass ich näher zu ihm komme. Das macht den Unterschied. Und wenn ihr in dieser Beziehung mit Jesus lebt, dann macht ihr in der Beziehung mit ihm den Unterschied, auch in eurem Umfeld, auch wenn ihr es nicht merkt. Bewusst. Andere merken es. Sie spüren es. Und darauf kommt es an. Ich möchte schließen einfach nochmal mit zwei zentralen Versen aus der Bibel. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Warum hat Jesus das getan? Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigartigen Sohn, Jesus Christus, hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben jetzt eine kurze Zeit des Nachdenkens. Ihr könnt einfach nachklingen lassen, was euch bewegt. Ihr könnt mit Gott reden. Ihr könnt Entscheidungen treffen. Eine kurze Zeit des Nachdenkens.